Menschen von der Feinheit der Luft Nasenbluten bekommen, ist bekannt. Dass aber auch Tiere in dieser Weise leiden können, war mir unbekannt. Wir leiteten daher Pferd und Maultier hinter eine Eiswand, welche wenigstens etwas gegen den Wind schützte, und während wir den Tieren etwas Zeit zum Rasten ließen, legten wir uns selbst in den Schnee, um unser mitgenommenes Frühstück zu verzehren. Kaum hatten wir indes ein Huhn und eine Flasche Wein vertilgt, als die Luft sich plötzlich verdunkelte. Der Wind, der bisher die Nebelwolken vom Chimborazo hinuntergejagt hatte, rollte jetzt nun Nebelmassen von dem Hochlande her um die Seiten des Berges. Die Kuppel entschwand sofort unseren Blicken, auch die Aussicht nach den Seiten verkleinerte sich mit jedem Augenblick, und da es bekannt ist, dass der Berg sich gewöhnlich nicht wieder vor Abend aufklärt, wenn er sich im Laufe des Tages einmal mit Nebel und Wolken gehüllt hat, so mussten wir den Plan aufgeben, weiter zu steigen. Übrigens wäre dies auch eine törichte Arbeit gewesen. Unsere Tiere wollten nicht mehr von der Stelle. Neue Schönheiten des Berges waren von dieser Seite her nicht mehr zu entdecken, und die fürchterliche Kälte machte es auch nicht mehr wünschenswert, noch ein paar hundert Fuß höher zu steigen als irgendein begeisterter Naturforscher. Wir beendigten daher in aller Eile unser Frühstück und traten dann den Rückweg an. Soviel es ging, suchten wir denselben Weg zurückzukehren, den wir gekommen waren, denn die dichten Wolkenschichten, die uns jetzt gefangen hielten, machten es unmöglich, nach einem besseren Wege umzuspähen. Leicht fanden wir auch im Schnee unsere Fährte wieder und gelangten nachmittags glücklich wieder aus Eise in die Sandfläche. Wir waren jetzt geborgen, denn wir brauchten nur stets links zu reiten, um in 2 Stunden wieder auf den Weg von Quito zu kommen. Dieses gelang auch, denn nach einem sehr beschwerlichen und langsamen Ritt erreichten wir endlich gegen Abend wieder die alte Straße. Die Müdigkeit, welche bisher durch ein fortgesetztes strenges Aufmerksamsein niedergehalten war, brach jetzt entsetzlich über mich herein. Hände, Arme und Beine waren mir vollkommen erstarrt. Ich hatte gar kein Gefühl und keine Kraft mehr in den Gliedern, und als eben wieder ein starker Windstoß über uns dahinfuhr, flog ich wie ein loses Bündel Heu aus dem Sattel und fiel wohlbehalten in den weichen Sand. Bei total ebenem Wege und bei dem ruhigen Schritt meines Maultiers wusste ich selbst nicht, wie mir geschah, und ich wunderte mich nicht wenig über meinen komischen Fall. Als ich indes merkte, dass ich gar keinen Willen mehr über meine Beine und meine Arme hatte, begriff ich meinen Zustand. Ich blieb einige Minuten liegen, trank ein großes Glas Cognac und versuchte dann, so schlecht es auch ging, zu Fuße zu gehen. Dies brachte mich wieder in Ordnung, und obgleich die Müdigkeit durch meine Wanderung wahrhaftig nicht verringert wurde, so war ich doch bald wieder imstande, den Sattel zu besteigen und mich in Positur zu erhalten. Ich hätte nun viel darum gegeben, wenn wir den Rest des Abends und die Nacht in irgendeiner Hütte am Chimborazo hätten bleiben können, aber an ein Obdach ist in dieser Wildnis nicht zu denken. Kahl dehnen sich die ungeheuren Bergrücken, es ist meilenweit nicht einmal ein Stück Holz aufzutreiben, aus dem man ein Feuer machen könnte, und da auch die Maultiertreiber so spät nicht mehr die Höhe des Weges passieren, so sahen wir die Straße von Quito vollständig vereinsamt, hier von Schnee, dort von Sand umwirbelt, wie einen rätselhaften Faden in den unwirtlichen Abgründen des Berges verschwinden, wo erst in einer Entfernung von 5 Leguas wieder das erste einsame Haus steht. Nach diesem hatten wir also nicht viel weniger Distanz als zurück nach Guaranda, und wir machten uns daher sofort nach dem Letztern auf den Weg. Der Chimborazo klärte sich an diesem Abend nicht mehr auf, und da wir keinen Mondenschein hatten, so konnten wir auch bald von den übrigen Bergpartien nichts mehr sehen. Die Müdigkeit zwang mich bisweilen zu halten, Unserer Tiere wegen wäre es nicht nötig gewesen, denn diese hielten prächtig aus. So kamen wir endlich in der Nacht glücklich wieder in Guaranda an. Hier waren mir freilich die Beine von Müdigkeit wie abgeschnitten, und ich schlief ausnahmsweise bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr. Es mussten nun wieder neue Pferde oder Bestias für die Rückreise gemietet werden, was immer mit allerlei Schwierigkeiten verbunden ist. Gegen Mittag war ich aber doch mit allen Vorbereitungen fertig und ritt denselben Tag, Dienstag, noch bis Kima, wo ich dieses Mal ein besseres Quartier als früher fand. Nur, dass mich die Flöhe jetzt statt der Hunde und der Ratten nicht wenig inkommodierten. Mein Wunsch, den Chimborazo zu sehen, war soweit in Erfüllung gegangen. Ich hatte den Berg am Montagmorgen in der nächsten Nähe bei vollständiger Klarheit gesehen und war auch später bis in die hohen Geheimnisse seiner Einsamkeit eingedrungen, obgleich der Nebel diesem Besuche bald ein Ende machte. Übrigens fehlte mir bis jetzt noch eine Totalaussicht auf den Chimborazo und seine Umgebung, die man einzig und allein in einer gewissen Entfernung haben kann. In dieser Entfernung glaubte ich mich jetzt zu befinden und ritt daher früh von Chima aus nach der Höhe von Camino Real, die ich schon auf dem Herwege passierte, wo ich aber des dichten Nebels wegen nichts sehen konnte. Ich war in der Tat dieses Mal glücklicher. Die Nacht war kalt gewesen und der Morgen war frisch und klar. Als ich die Höhe erstiegen hatte und mich umwendete, sah ich eine Landschaft vor mir, wie sie nicht großartiger auf der Erde existiert. Die Täler von Chima und Guaranda trennten mich von jenem Teil der Kordilleren, welche ich in den letzten 2 Tagen passiert hatte. Mit ihrem kahlen, düstern Bergrücken und abenteuerlich zerfetzten Felsmassen zogen sie sich in ungeheurer Ausdehnung von Süden nach Norden. Leichtes Gewölk, das aus den Schluchten heraufzog, schwebte über den braunen Jochen. Über den Bergrücken und über dem Gewölk lag aber gerade im Mittelpunkt meiner Aussicht der Chimborazo, schneeweiß, in der Sonne blitzend, das Blau des Himmels zu seinem einzigen Hintergrund. Er erschien mir jetzt weniger steil, auch traten die beiden Kuppeln nicht mehr so sehr hervor. Dagegen sah man jetzt den Berg in seinen ganzen grandiosen Dimensionen, ein Riesenberg über allen anderen Gebirgen. Es fiel mir in diesem Augenblick auf, wie falsch eigentlich die gewöhnliche Meinung ist, als sei der Chimborazo ein abgesonderter Berg von 21 bis 22.000 Fuß Höhe, an dessen Fuß tropische Wälder rauschten, dessen Mittelpartie mit Blumen und so weiter prangte und der nur oben seinen ewigen Schnee trüge. Ich erinnere mich von Löwen- und Tigerjagden auf dem Chimborazo gelesen zu haben. Solche Dummheiten können nur von Leuten erfunden werden, welche nie aus ihrer Stube kamen. Der Chimborazo ist ein einziger Klumpen Eis und Schnee, auf dem nie etwas gewachsen ist und nie etwas wachsen wird und auf dem keine Maus, viel weniger ein Löwe oder Tiger herumläuft. Dieser Eis- und Schneekoloss erhebt sich in einer Höhe von vielleicht 10.000 Fuß auf den Gebirgsrücken der Kordilleren, welche da, wo der Chimborazo beginnt, etwa 12.000 Fuß hoch sein mögen. Wenn daher auch die Spitze des Chimborazo 22.000 Fuß über dem Meere liegt, so kann man doch von dem Fuße der Kordilleren nicht wie vom Fuße des Chimborazo sprechen. Das hieße, das ganze ungeheure Gebirge der Kordilleren zum Fuß des einen Berges Chimborazo zu machen. Die Kette der Kordilleren hat in ihrer allmählichen Erhebung alle Klimate und alle Vegetationen, aber der Chimborazo fängt erst da an, wo alle Vegetation aufhört und wo man nur noch ein Klima hat, den ewigen Winter. Ich war nun auf der Rückreise. Gern hätte ich die Hauptstadt Quito gesehen, noch lieber den Vulkan von Cotopaxi, der 2 Tagreisen hinter dem Chimborazo liegt. kürzlich eine Eruption hatte und noch stark am Rauchen ist. Aber meine Zeit war leider zu kurz geworden. Ich eilte nach Bodegas hinunter und traf auch hier am Donnerstagabend ein, nachdem wir, was in dieser Jahreszeit sehr selten ist, nur einen einzigen Regenguss auf den Rücken bekommen hatten. So hatte ich also die Reise von Bodegas bis auf den Chimborazo hin und zurück gerade in 7 Tagen gemacht, indem ich durchschnittlich von 6 Uhr morgens bis abends um 7 Uhr zu Pferde saß. Wie man mir hier sagt, hat nur der Lord Stanley vor einigen Jahren dieselbe Tour in ebenso kurzer Zeit gemacht. Sonst ist diese Reise mit ihren ungeheuren Strapazen in so kurzer Zeit etwas Unerhörtes. Ich bin glücklicherweise gesünder und wohler als je davon zurückgekommen. In Bodegas traf ich den englischen Konsul, nahm mit ihm ein Boot und am Freitag fuhren wir mittags den Fluss Guayas hinab und trafen nach 24 Stunden hier in Guayaquil ein. Morgen, am Weihnachtstage, gedenke ich mit dem Steamer nach Lima zu fahren, wo ich hoffentlich auch Briefe von dir finde und höre, dass es dir und allen unsrigen wohl geht. Dies wünsche ich dir von ganzem Herzen und bleibe mit herzlichem Gruße, liebe Mutter, dein Georg.